SWR 2 Podcast. You've got me, girl, on the run around, run around, got me all around town. You've got me, girl, on the run around, and to get me down. If you want to find a lover, then you look no further, for I'm going to be your only. Searching at the start of the season, and my only reason is that I'll get you.
50 Jahre alt ist diese Dame jetzt geworden. Dieses Stück Ladytron, geschrieben von Brian Ferry, ist am 16. Juni 1972 erschienen. Auf dem Debütalbum von Roxy Music, die schnell eine der schillerndsten und erfolgreichsten Art-Rock-Bands der Welt geworden sind. Was sie so besonders macht, sagt uns jetzt Professor Udo Dahm, künstlerischer Leiter der Mannheimer Popakademie. Hallo, Herr Dahm.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Was können wir uns denn unter Art-Rock überhaupt vorstellen? War das damals ein ganzes Genre?
Das war ein ganzes Genre, das in den frühen 70ern entstanden ist. Im ersten Schritt mit Bands wie Yes zum Beispiel. Und in der gleichen Zeit war King Crimson, die so sicher als die ersten Art-Rock-Bands zählen. Und in der Folge Roxy Music und viele, viele andere, die eben eine wichtige Rolle gespielt haben, nämlich in der Verbindung letztendlich von Pop- und Rockmusik, von Jazz, von klassischen Elementen und daraus etwas Neues gemacht haben. Und kulminiert ist das Ganze sicher in einer Band wie Genesis, jedenfalls in den Anfangsjahren.
Was bei Roxy Music ja auffällt, wenn man sich die Geschichte anschaut, sind diese ständigen Neu- und Umbesetzungen. Schon bevor das gleichnamige Debütalbum ein Jahr nach der Gründung rausgekommen ist, gab es etliche Veränderungen. Und auch danach, woran lag das denn?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite war von Anfang an die Band relativ heterogen und hatte zum Beispiel mit Brian Eno einen Musiker dabei, der in erster Linie Illustrator war und mit seinem Synthesizer und anderen Effektgeräten eben den Sound der Band doch ganz stark bestimmt hat. Dazu kommt, dass neben Brian Ferry und Brian Eno und Andy McKay drei Musiker da waren, die eigentlich Akademiker waren, also die Kunsthochschulen besucht hatten oder entsprechend Konservatorien bei Andy McKay und die eben natürlich sich zusammenraufen mussten. Und das ist anscheinend über die ganze Zeit immer das Thema gewesen. Sehr starke Persönlichkeiten, das ja dann auch dazu führte, dass Brian Eno die Band relativ bald schon wieder verlassen hat, weil Brian Ferry anscheinend sehr stark auch aufgetreten ist als der Leader der Band und spätere Alben waren dann auch sehr stark durch ihn geprägt und auch durch die Umbesetzung.
Brian Eno hat ja dann als Produzent eine Wahnsinnskarriere gemacht, unter anderem von U2, hat Ambient Music produziert und vieles andere mehr. Aber die Bandkonstanten sind eigentlich Andy McKay, Saxophon und Oboe und natürlich Brian Ferry, der die Band durch seinen Gesang sehr geprägt hat. Der hat ja von Anfang an sehr eigenwillig gesungen, mit viel Vibrato. Wie würden Sie denn seinen Stil beschreiben?
Ja, das hat man auch damals Art School Style genannt und Brian Ferry ist da sicher mit seinem schnellen Vibrato, üblicherweise ist ja das Vibrato wesentlich langsamer und auch angepasst an die Geschwindigkeit des Songs bei vielen Sängerinnen und Sängern, aber er hat ein ganz schnelles Vibrato, das dann auch für ihn zum Markenzeichen wurde.
Ladytron ist ziemlich ungewöhnlich instrumentiert. Was ist da so anders als normal?
In der Tat, die Oboe, die vor allen Dingen im Intro eine große Rolle spielt, von Andy McKay gespielt. Dann ein Melotron, das drei Violinen darstellt. Das ist ein sehr, sehr eigener Sound. Und natürlich Brian Eno mit seinem VCS-3 Synthesizer, einem ganz frühen Synthesizer, mit dem er den Sound verstärkt hat, auch vor allen Dingen im Intro. Und dann aber die Tape-Echos, die er gleichzeitig dazu produziert hat über den ganzen Song hinweg.
Dieses Intro ist wirklich sehr exzentrisch und die Oboe ist da auch sehr auffällig. Und das Ganze beginnt ganz zart und klingt so. Mhm. Man hat wirklich das Gefühl, gleich mit einem Raumschiff abzuheben. Wie ist es zu diesem Intro gekommen?
Ja, das ist wohl Brian Ferry gewesen, der Brian Eno gebeten hat, doch so was Sphärisches am Anfang zu bauen. Und natürlich muss man wissen, dass auch andere Art Rockbands der Zeit, nämlich King Crimson, solche spacigen Passagen eben in ihre Songs eingebaut haben und das durchaus im Trend der Zeit lag.
Ladytron, das hat unverkennbar was mit einer Frau zu tun. Worum geht's in dem Song?
Da gibt's mehrere Interpretationen davon. Die für mich naheliegende ist eigentlich die, dass Brian Ferry in seiner Person ja auch mit Dinner Jacket und eigentlich immer im bestgestylten Anzug auftretend auch so ein Typus Womanizer Salonlöwe darstellt. Ich sehe das wirklich als Darstellungsmoment. Und Ladytron ist eben genauso dieser Typus. Es gibt dann auch eine andere Variante, die sagt, ja, das handelt sich da um einen Roboter, der auch in erotischen Dingen zu Diensten sein könnte. Aber ich glaube, die erstere Variante ist näherliegend.
Aber die zweite wäre geradezu prophetisch, denn daran wird ja gerade viel gearbeitet, ne?
Das ist halt bedauernswerterweise möglicherweise ein Teil unserer Zukunft.
Ja. Auf dem Cover sieht man eine Frau in eindeutiger Pose. Die Band hat ja auf fast allen ihren Platten Frauen entweder gleich in Reizwäsche oder mit tief ausgeschnittenen Kleidern gezeigt. Waren das einfach andere Zeiten oder waren Roxy Music so eine Macho-Truppe?
Eigentlich war es gar keine Macho-Truppe, aber Roxy Music hat sich bestimmter Klischees bedient. Das ist erklärbar auch durch den Hintergrund Brian Ferrys und Brian Enos in der Kunst- und künstlerischen Szene, die eben dann in der Phase auch Überzeichnungen benutzt haben, um eben auch damit ein großes Publikum zu erreichen. Das darf man ganz deutlich sagen.
Roxy Music haben sich ja selbst auch mit schrillen Outfits auf der Bühne inszeniert, aber auf den Plattencovers hat man sie nie gesehen. Waren diese Outfits trotzdem wichtig und warum waren die nie auf dem Cover?
Ja, die waren sehr, sehr wichtig. Das erschließt sich mir auch nicht, warum sie das nicht auf den Covers gemacht haben. Ich glaube einfach, dass die Verlängerung, und das war eben auch neu in den 70er Jahren, nämlich des öffentlichen Auftritts, sowohl in Interviews, aber auch in ihren zum Beispiel BBC-Live-Konzerten in der Zeit, gleich mit Veröffentlichung des Albums und so weiter, durch ihre Öffentlichkeitspresse-Zusammenhänge und so weiter natürlich wirklich gepunktet haben. Dazu muss man sehen, dass das ja auch eine Phase war, in der Rollen anzunehmen als Musiker eigentlich typisch war. Denken wir an David Bowie, Ziggy Stardust, das ist ja ungefähr die gleiche Zeit. Mhm. Und eben auf der anderen Seite eben dann auch die typischen Glam-Rock-Bands in jeder Art und Pose wie Sweet und so weiter. Auch diese sind ja so in der gleichen Zeit entstanden.
Die Gruppe hat sich, wie gesagt, vielfach verändert, ist auch zweimal aufgelöst worden. Aber aktuell gibt es ja Roxy Music wieder. Die Band ist auf Jubiläumstour. Ist das ein reines Revival oder gibt es auch was Neues von ihnen?
Ich halte das für ein Revival. Möglicherweise gibt es da auch was Neues. Aber eigentlich ist die Band jetzt zu ihrem Jubiläum, dann also 50-jähriges Jubiläum letztendlich in diesem Jahr auf Tour in USA und UK. Aber von einem Album hat man noch nichts gehört in dem Zusammenhang.
Vielen Dank, Udo Dahm. Diese und ganz viele weitere Folgen von Erklär mir Pop können Sie auf swr2.de, in der SWR2-App und auf allen gängigen Podcast-Portalen kostenfrei hören.